Sie hören Radio 1 vom RBB, aber in den nächsten Sekunden auch irgendwie nicht. Ja, die einen werden sie erkannt haben, das ist Al Jazeera, übersetzt die Insel. Viele sagen ja, die Facebook-Revolution war eigentlich eine Al Jazeera-Revolution, jetzt gerade in Nordafrika. Ohne Al Jazeera hätte es wahrscheinlich diese Massenbewegung nicht gegeben. Das kann man so oder so sehen. Auf alle Fälle hat Al Jazeera eine wichtige Rolle gespielt und das bei einem Sender, der mal als Bin Laden-Haus-Sender verunglimpft wurde.
Ich danke Gott. Diejenigen, die Gott leitet, werden niemals verlieren. Und ich glaube an den einen Gott und Mohammed ist sein Prophet. Gott hat Amerika diese Attacken gesandt. Gott hat Amerikas größte Gebäude getroffen. Und das hat sie vom Norden bis zum Süden und vom Osten bis zum Westen erzittern lassen.
Ja, am 1. November wird Al Jazeera 15 Jahre alt. Intensiv beschäftigt mit der Geschichte des Senders und mit der Zukunft hat sich Michael Mayer. Was war denn das eigentlich Revolutionäre an dem Sender vor 15 Jahren, Michael?
Ja, man muss sich klar machen, also in den arabischen Ländern, da gab es ja bis dato, in vielen arabischen Ländern ja heute noch, also nur so eine Art DDR-Fernsehen, wenn man so will, also staatlich gelenkt und zum Propagandazwecken missbraucht. Und das hatte etwa auch zur Folge, also dass zum Beispiel ein Syrer ganz wenig über Marokko wusste, ein Algerier wusste ganz wenig über die Zustände in Ägypten und so weiter. Also die Programme waren sehr national ausgerichtet. Und das änderte sich mit dem Satellitenfernsehen und Al Jazeera. Und man muss eben sagen, also die Al Jazeera-Macher haben von Anfang an den Machthabern sehr stark auf die Finger geschaut. Also in kaum einem arabischen Land wurde der Sender im Laufe seiner Geschichte nicht mindestens einmal verboten. Und das hat mir auch die ägyptische Bloggerin Kamar Saram bestätigt. Sie hat mir erzählt, also Al Jazeera vor 15 Jahren startete, begann man also über alle möglichen Tabuthemen zu berichten und da ging damals der Wind, oder zumindest ein kleiner Wind der Veränderung, auch durch die ägyptischen Medien.
That was the first step to start also a lot of another televisions in Egypt, another channels in Egypt, private channels.
Das war der erste Schritt zur Gründung anderer, weiterer privater Sender in Ägypten. Damit gab es erstmals auch Konkurrenz zu Al Jazeera. Und ich denke, das war der Beginn, dass man auch im Fernsehen offener und freier sprechen konnte. Es gab bei uns natürlich mehr politische Tabus als andere. Zum Beispiel konnte man im Fernsehen nicht offen über Präsident Mubarak und seine Politik sprechen. Bei Al Jazeera war die Kritik an Mubarak ganz offen und sehr direkt. Dann haben die anderen Medien gemerkt, oh, die Zuschauer schauen ja nur noch Al Jazeera. Wir müssen etwas tun. Ich stehe zwar nicht hundertprozentig hinter Al Jazeera, sie haben auch ihre eigene Agenda, aber dennoch, mit Al Jazeera begann ein ganz neues Zeitalter des Journalismus im Nahen Osten.
Al Jazeera started a new era from journalism in the Middle East.
Was ich immer nicht ganz verstanden habe, der Geldgeber ist der Emir von Katar. Was hat der für ein Interesse? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich alles tabufrei abläuft, auch wenn man mal jetzt Katar im Visier hat oder Saudi-Arabien.
Ja, also es gibt einen ganz starken Unterschied zwischen dem englischen und dem arabischen Programm. Zu dem Punkt kommen wir gleich noch. Also beim englischen ist ja so, dass sehr viele Redakteure auch von CNN und BBC da arbeiten. Also 17 BBC-Redakteure haben ja den Sender auch aufgebaut damals, 1996. Aber in der Tat, auch bei Al Jazeera gibt es eine Reihe von Tabus. Also ganz so liberal geht es nicht zu. Es gibt ein ganz schönes Beispiel. Vor einigen Wochen lief auf Al Jazeera eine ziemlich tolle Dokumentation über die blutige Niederschlagung der Proteste in Bahrain. Da war ja Saudi-Arabien sehr stark involviert und die Dokumentation lief nur im englischen Programm und da auch nur einmal. Warum? Weil es da ziemlich viel Ärger drum gab. Also das kann man im Netz übrigens aber auch noch, die Dokumentation auch noch schauen. Und ich habe mal mit Guido Steinberg gesprochen. Er ist Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und Steinberg meint, der Sender betreibe wirklich sowas wie so eine Art inoffizielle Außenpolitik des Staates Katar. Was dem Emir außenpolitisch nicht passt, das wird auch nicht bei Al Jazeera auftauchen.
Also niemand macht sich Illusionen darüber, dass Al Jazeera auch ein Instrument der katarischen Außenpolitik ist und dass der Sender deswegen einen blinden Fleck dort hat. Das fällt insofern nicht so sehr ins Gewicht, als Katar eben ohnehin kein wirklicher Staat ist, sondern nur eine Stadt auf einer riesigen Gasblase. Viel problematischer wird es im Falle Saudi-Arabiens. Wir haben es bei Saudi-Arabien nun eben auch mit einem der Kernländer zu tun, vielleicht sogar mit dem wichtigsten politischen Akteur in der arabischen Welt heute. Und da lässt sich eben feststellen, dass sich die Berichterstattung bei Al Jazeera durchaus ändert. in dem Maße oder in der Weise, wie sich die saudi-arabisch-katarischen Beziehungen verändern.
Also immerhin, im englischen Programm gibt es schon ein paar Ausreißer, also wie diese Dokumentation über Bahrain, die ich gerade eben erwähnt habe. Also nochmal, man muss ganz stark unterscheiden zwischen dem arabischen und dem englischsprachigen Programm. Das hat mir auch der Fernsehdirektor des Deutsche Welle-Fernsehens, Christoph Lanz, erzählt. Das ist ja sozusagen die Konkurrenz. Die haben im September ihr arabisches Programm umstrukturiert und er verfolgt das Programm von Al Jazeera ganz genau. Und er hat mir erzählt, also in der Tat, es gäbe erhebliche Unterschiede in der Herangehensweise und in der Themensetzung zwischen dem arabischen und dem englischen Programm.
Das englische Programm ist ein qualitativ hochwertiges Programm, gemacht von Leuten, die früher bei BBC waren, bei ITN waren oder in den USA-Journalisten waren. Während man im arabischen Programm nach wie vor, ich würde sogar sagen, leichte islamistische Tendenzen hat. Beispielsweise freitags ist nach wie vor ein Hassprediger auf dem Sender. Das Wort Hassprediger ist zutreffend, der islamistisch predigt. Die Einschätzungen, die dort sind, sind geprägt von einer, aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung, einer gewissen Nähe zur Hisbollah. Und es gibt einen klaren, das bestätigen auch arabische Kollegen, einen klaren Unterschied zwischen dem arabischen und dem englischen Programm von Al Jazeera.
Ja, aber man muss sich dazu auch noch überlegen, also das hat mir zumindest Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik erzählt, man darf es nicht ganz so einfach machen, denn der Sender reflektiere eben die Meinung eines Großteils der Bevölkerung in der arabischen Welt und das sei eben auch Teil des Erfolgs von Al Jazeera und das schließt leider auch gewisse Sympathien für Terrorgruppen wie die Hisbollah oder Al-Qaida ein oder auch die Selbstmordattentate in Israel.
Kommen wir vielleicht nochmal zu der Rolle von Al Jazeera nach dem 11. September 2001, den Terroranschlägen in den USA. Da wurde Al Jazeera von den westlichen Medien besonders kritisch beäugt. Wie siehst du die Rolle des Senders damals?
Ja, zwiespältig. Also es gibt ja kuriose Geschichten, wie etwa die im Oktober 2001 führte Al Jazeeras Reporter Taseer Alouni das einzige Fernsehinterview mit Osama Bin Laden nach den Ereignissen vom 11. September. Und das hat Al Jazeera dann aber nicht gesendet, weil die gesagt haben, Alouni stand unter starkem psychischen Druck, was auch immer das genau heißen mag. Aber Ausschnitte aus dem Gespräch wurden dann im Januar 2002 von CNN gesendet und dann auch von anderen westlichen Sendern. Aber bereits einige Monate vorher, also am 7. Oktober 2001 meldete sich Osama Bin Laden per Videobotschaft, das ist dieser O-Ton, den wir vorhin gehört haben, und die Kassette wurde im Al Jazeera-Büro in Kabul eingeworfen. Also es ist zwiespältig. Ich habe mal Aktham Suleiman gefragt, der ist Europakorrespondent von Al Jazeera hier in Berlin, wie er diesen Vorwurf sieht, den man zumindest damals ausgesprochen hat, dass Al Jazeera Bin Ladens Haussender gewesen sei.
Wann immer Bin Laden eine Kassette auf Al Jazeera ausgestrahlt hatte, gab es viele Kritik, aber es gab viel mehr Anrufe von Medienhäusern, die das unbedingt kaufen wollten. Das heißt, man war schon interessiert an Bin Laden und seine Botschaften. Ist klar, wenn man Bin Laden seitens der USA zum Feind Nummer 1 erklärt, dann will jeder wissen, wer ist denn das und was will dieser Feind? Und das hat Al Jazeera gezeigt und das wurde dann gekauft. Wir haben so viel daran verdient, wirklich. Und die europäischen, amerikanischen und andere westliche Sender haben sich auch gefreut, denn auf der einen Seite hatten sie die Botschaften, hatten sie die Bilder. Auf der anderen Seite kann ihnen keiner vorwerfen, sie haben Kontakte zu irgendwelchen Terrorgruppen.
Und als letztes vielleicht noch, also man muss ja sagen, wenn Al Jazeera das nicht ausgestrahlt hätte, dann wären die Bilder, die Botschaften im Netz aufgetaucht und dann hätten sie auf die Art und Weise auch zu den westlichen Sendern gelangt. Also insofern kann man der Al Jazeera nicht als einzigen Sender dann Vorwurf machen.
Michael Mayer berichtete über 15 Jahre Al Jazeera im RAF-Mix. Ich bedanke mich recht herzlich.
Manchmal stehen alle Ohren still!